Lasst uns heute wieder oder nochmal in das Evangelium des Matthäus gehen. Und zwar bitte ich euch mal Matthäus Kapitel 11 aufzuschlagen. Und da will ich 5 Verse mit uns lesen in Matthäus Kapitel 11. Und zwar die Verse 25 bis 30. Hier heißt es: Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und den Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Unser Predigtthema heißt heute die große Einladung. Die große Einladung. Und der Herr Jesus gibt hier eine Einladung weiter. Er ruft die Menschen zu sich. Ich meine, Einladungen, das gibt es ja viel in dieser Welt. Das kennt ihr auch. Zu besonderen Ereignissen gibt es Einladungen. Was kriegt man nicht alles für Einladungen? Hier und da zu einem Geburtstag oder manchmal zu einer Hochzeit oder zu besonderen Jubiläen von Firmen oder Vereinen oder es gibt Feierlichkeiten bei Schul- oder Berufsabschlüssen. Es gibt eine Vielzahl an Einladungen in dieser Welt. Oft genug finden wir auch Einladungen im Briefkasten von irgendwelchen Werbeagenturen, wo wir überall hingehen sollen oder sollten. So laden uns auch ganze Städte und Ortschaften manchmal zu besonderen Tagen und Festen ein, wo wir daran teilnehmen sollen. So gab es auch zum Beispiel in meinem Ort im August eine Einladung zur Weißen Nacht. Was ganz Neues, eine Einladung zur Weißen Nacht. Da kam von manchen Bürgern die Idee auf, dass man sich samstags abends so auf der Straße treffen kann, also quasi ein Straßenfest machen kann und jeder soll in Weiß erscheinen. Habe ich gedacht, das ist ja interessant. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ich habe natürlich nicht daran teilgenommen. Ich denke, das Wetter war auch sehr schlecht. Doch ich habe mich gefragt, wie viele Ideen muss man doch auch haben und verwirklichen, nur um heutzutage den Menschen irgendeine Unterhaltung oder ein Vergnügen zu bieten. Es muss ja immer was los sein in dieser Welt. Wenn ich persönlich an weiße Kleidung mit vielen Menschen denke, dann denke ich eher an die Braut Christi. Wenn diese Menschen alle auf den Herrn warten, dann würde ich sofort hingehen. Aber nicht zum Straßenfest. Nun, es gibt so viele Dinge, wozu es Einladungen gibt. Vieles könnte man noch aufzählen. Im Laufe eines Menschenlebens werden viele, viele Einladungen an uns herangetragen. Und doch gibt es so viele Menschen, welche die eine große Einladung in ihrem Leben überhaupt nicht erkennen, sie nicht wahrnehmen oder sie gar ignorieren. Welche Einladung meine ich? Ja, es ist die Einladung des lebendigen Gottes. Es ist die Einladung Jesu, die er auch hier weitergibt. Kommet her zu mir alle. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ruft auf. Kommt zu mir. Ich frage euch heute Morgen, gibt es eine wichtigere Einladung für die Menschen in dieser Welt als diese eine? Ich kenne keine andere. In Matthäus 11, Vers 15 sagte Herr Jesus hier sogar, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da muss man das den Menschen extra sagen. Ohren sind doch da, um zu hören, oder nicht? Aber wisst ihr, scheinbar ist es gar nicht so leicht, entsprechend offen für Gott zu sein. Auch offen für sein Reden, für sein Wort zu sein. Es fällt auch uns vielleicht manches Mal schwer, einfach offen zu sein, seine Stimme zu hören. Und das Wort Gottes entsprechend aufzunehmen, es entsprechend anzunehmen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus in Lukas 8, Vers 18, seht nun darauf, wie ihr höret. Seht nun darauf, wie ihr hört. Frage, was nimmst du auf, wenn du unter Gottes Wort bist? Was behältst du später davon? Gehst du wieder raus, wie du reingekommen bist? Sitzt du nur im Gottesdienst, um wieder eine schöne Predigt gehört zu haben? Oder hast du ein wirkliches Verlangen, das Wort Gottes im Herzen zu bewahren und auch danach zu tun? Oder kann es sein, dass wir manches Mal schwerhörig sind? Dass wir so schwerhörig sind, dass uns Gott gar nicht erreicht mit seinem Wort? Der Schreiber des Hebräerbriefes, der hat ein ähnliches Problem. Der wollte seinen Zuhörern noch vieles erklären. Er sagt, es gäbe noch so viel zu sagen. Doch er sagte, es ist kaum möglich, euch das alles zu erklären. Warum? Weil ihr träge geworden seid zum Hören. Das Hören war Schuld. Träge geworden zum Hören. Hebräer 5, Vers 11. Aber jetzt wollen wir nach Israel sehen. Wir sind ja hier mit dem Herrn Jesus in Israel. Und Jesus hatte damals seine Jünger ausgesendet, hier in Kapitel 10. Und was sollten die Jünger tun? Sie sollten im ganzen Land das Reich Gottes verkündigen. Jesus hatte seine Jünger ausgesendet, um in allen Orten das Reich Gottes in Wort und Tat zu verkündigen. Doch wenn wir jetzt hier in Vers 20 reinsehen, hier in Kapitel 11, dann erstaunt es uns, dass der Jesus hier sagt, also dass es hier heißt, dass Jesus die Städte gescholten hatte. Jesus fing an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren. Frage, warum das? Die Antwort lesen wir noch im gleichen Satz, hier in Vers 20. Weil sie nicht Buße getan hatten. Das war das Problem. Vers 20, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan. Vers 21, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyros und zu Sidon die Taten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als euch. Gott wiegt also ab, wer was gehört hat, bei wem welche Taten geschehen sind, wer darauf eingegangen ist oder wer nicht. Wer auf die Taten und auf die Worte Gottes nicht eingeht, den wird das Gericht schwerer treffen. Diese Städte hatten das Wort Gottes gehört. Gott hatte gewirkt, doch eine Umkehr zu Gott hin war nicht zu finden. Diese Menschen, die leben genauso weiter, als hätten sie noch nie etwas vom Evangelium, als hätten sie noch nie etwas von Jesus gehört oder gesehen. Das ist schrecklich. Alles zu hören und zu sehen, die haben auch noch viele Taten gesehen und dennoch nicht umkehren, unbußfertig sein. Liebe Geschwister, das ist eine große, große Sünde. Dafür zieht Gott den Menschen in Verantwortung. Naja, wer redet schon heutzutage gerne von Gottes kommendem Gericht? Schöner ist es sicherlich, wenn wir über Gottes Liebe, über seine Freundlichkeit, über seine Gnade und Barmherzigkeit reden. Das ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig. Das wollen wir auch gerne tun. Und wisst ihr, gerade diese Dinge, die wird ein Mensch erfahren, wann? Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Wenn der Mensch umkehrt, dann wird er das immer erfahren. Da ist Gottes Liebe da, ist Gottes Gnade da, ist Gottes Barmherzigkeit da. Wenn er aber nicht umkehrt, wird es ein Problem. Wenn ein Mensch bereit ist, umzukehren, wenn er Buße tut, dann wird Gott ihm dies alles erzeigen. Jedoch werden eines Tages unendlich viele Menschen vor dem großen weißen Thron stehen und der Herr Jesus wird wahr sein, ihr Richter. Er wird der Richter sein, der auf dem Thron sitzt. Und was wird er dann zu diesen Menschen sagen, die unbußfertig waren? Er wird zu ihnen sagen müssen, ich wollte dich erreichen, ich wollte dich erretten. Aber weißt du, du hast nicht reagiert. Du hast mir keine Antwort gegeben, du hast es ignoriert. Und weil du mir keine Antwort gegeben hast, weil du mein Angebot nicht wahrgenommen hast, weil du nicht reagiert hast, darum wirst du jetzt gerichtet und das in Ewigkeit. Du wirst verurteilt werden. In Vers 22 kündigt der Herr den Tag des Gerichtes an. Doch wir wissen, dass der Herr Jesus zuerst die Menschen sucht. Er kommt nicht sofort mit Gericht, sondern er sucht die Menschen, er lädt sie ein, er möchte sie zu sich ziehen. damit sie doch gerettet werden und zu ihm kommen. Und das müssen wir bedenken. Der Herr Jesus steht heute zwar nicht mehr sichtbar da, aber er lädt noch in gleicher Weise ein. Vielleicht auch hoffentlich gelegentlich durch dich und mich laden wir die Menschen ein zu Jesus. Wie lange wird er das noch tun? Wird es immer so weitergehen? Nein, es wird eines Tages Schluss sein und es kann sehr, sehr bald Schluss sein damit. Nämlich bis der Letzte hinzugetan ist. Gott hat eine Vollzahl für die Gemeinde bestimmt und bis der Letzte hinzugetan ist. Und bis die Zeit der Gnade abgelaufen ist. Und wir hören den Sekundenzeiger ticken. Ich höre ihn förmlich ticken, bis die Zeit abgelaufen ist. Es kann nicht mehr lange gehen. Doch diese Einladung ist heute noch da. Kommet zu mir alle. Es ist eine einzigartige Einladung, welche alle Einladungen dieser Welt und Zeit überbietet. Es ist auch gar keine billige Einladung zu irgendeinem Jubiläum oder Vergnügen oder Zeitvertreib. Nein, die Einladung des Herrn ist die größte Einladung, die es überhaupt gibt. Und diese Einladung lesen wir in Vers 28 hier. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen will, heißt, kommet her zu mir alle. Zu wem sollen die Menschen kommen? Wer lädt ein? Der Sohn des lebendigen Gottes lädt ein. Gott selbst lädt ein. Der Herr Jesus ist der Rufende. Komm, komm her zu mir. Zu ihm sollen die Menschen kommen. Und wisst ihr, es ist interessant, dass das dieselbe Stimme ist, die wir in der Offenbarung wiederfinden. Dieselbe Stimme, die noch aus dem Himmel heraus ertönt. Johannes berichtet dort in der Offenbarung, was der Herr Jesus sagt. Und er sagt am Ende der Offenbarung, in Offenbarung 22, 17b, und wen dürstet, der komme. Wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ist bis zum heutigen Tag da, dieses Angebot. Wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das Angebot steht. Und zugleich taucht hier die Frage auf, warum kann eigentlich der Herr Jesus solch eine Aufforderung an uns Menschen richten? Kann ja jeder sagen, kommet her zu mir alle. Es sind ja schon genügend Religionsstifter aufgetreten, die auch zu sich einladen. Wir wissen, dass Menschen vielen Religionsstiftern hinterherrennen. Eine der schlimmsten ist wahrscheinlich der Islam. Die Frage lautet, mit welcher Vollmacht tritt dieser Jesus von Nazareth auf? Und wisst ihr, das überlegen sich nicht nur heute die Menschen, wer Jesus sein könnte oder mit welcher Vollmacht hier auftritt. Das haben sich damals die jüdischen Menschen auch überlegt. Gerade die Pharisäer und Schriftgelehrte zur damaligen Zeit. Können wir uns vorstellen, wie sich diese Leute, diese hohen Schriftgelehrten den Kopf darüber zerbrochen haben, wie sie vor den Kopf gestoßen waren, wie sie innerlich aufgerieben waren an diesem Jesus. Wir lesen mehrmals in der Heiligen Schrift, dass die Ältesten des Volkes Israel und die Hohenpriester zu Jesus kamen und fragten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie waren total perplex, sie waren so aufgerieben. Zum Beispiel Matthäus 21, 23. In welcher Vollmacht tust du das? Und das fragen die Menschen heute auch. Ist Jesus überhaupt der Herr? Ist er überhaupt der Sohn Gottes? War er nicht doch nur ein Mensch? Aber liebe Freunde und Geschwister, es ist so gut, dass wir die Antworten auch über quälende Fragen direkt aus der Bibel bekommen. Sagt nicht der Herr Jesus hier in Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Nun, was ist alles? Alles ist alles, oder? Können wir alles mit reinpacken. Alles ist alles. Alles, das beinhaltet die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur. Denken wir an Kolosser 1, wo steht, alles ist in ihm und durch ihn und für ihn erschaffen worden. Und wer ist hier gemeint? Jesus. In ihm, durch ihn und für ihn. Jesus ist Gott, Jesus ist der Herr. Oder denken wir an Johannes 17, 2. hohes priesterliches Gebet. Da sagt der Herr Jesus, gleich wie du ihm, also dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf das er ewiges Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Jesus hat Vollmacht über alles Fleisch. Das beinhaltet Vollmacht über alle Menschen der Erde. Und was hat der Vater dem Sohn noch übergeben? Aus Johannes 5, Vers 22 wissen wir auch alles Gericht. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten. Für die einen ist Jesus der ewige Retter, für die anderen wird er der ewige Richter sein. Und ebenfalls sehen wir, dass sich vor dem Sohn des lebendigen Gottes, vor dem Herrn Jesus, eines Tages wie viele Knie beugen müssen? Alle. Alle Knie müssen sich vor ihm beugen. Und wie viele Zungen werden ihn als den Herrn bekennen? Ja, alle Zungen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und merken wir uns, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Wir vernachlässigen Kolosser 2, Vers 9. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Das war jetzt ein kleiner Exkurs über die Gottheit und Macht Jesu Christi. Vergesst das nie, wer Jesus ist. Und was möchte nun der himmlische Vater? Der himmlische Vater möchte, dass die Menschen auf seinen Sohn hören. Wisst ihr noch, welche Worte aus der Wolke des Himmels kamen, als Jesus auf dem Berg war und verklärt worden ist? Da kam eine Stimme aus der Wolke und bezeugte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Markus 9, Vers 27. Wir sollen auf den geliebten Sohn hören. Wir sollen zu dem geliebten Sohn kommen. Wie geht das? Indem der Vater die Menschen zum Sohn zieht. Der Herr Jesus bezeugt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Also wer zu ihm kommt, der wird auferweckt werden. Und was tut der Sohn, wenn jetzt jemand zu ihm kommt? Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du jemals die Gelegenheit hast, jemanden zum Herrn Jesus zu führen, und der ist bereit, wirklich ernstlich sein Leben dem Herrn Jesus zu geben, dann gib ihm diesen Vers weiter. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus nimmt die Menschen beim Wort. Der Vater hat im Himmel hat sein ganzes Wohlgefallen auf seinen Sohn gelegt. Er hat den Sohn eingesetzt. Er hat den Sohn bevollmächtigt. Nicht nur über etwas, sondern über alles. Frage, gilt es auch heute noch? Ist der Herr Jesus auch heute noch über alles eingesetzt, wenn wir ihn auch nicht sehen? Ja, das ist auch heute noch so. Ihr wisst, was in Matthäus 28 steht. Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 18 bis 19. Eine weitere Frage. Könnten wir Gemeinschaft haben als Glaubensgeschwister? Oder könnten wir gar Gemeinde haben ohne Jesus Christus? Nein, niemals. Es kann auch niemals Gemeinde ohne ihn entstehen. Er ist ja das Haupt der Gemeinde und wir sind die Glieder an seinem Leibe. Auch heute noch gelten also diese Worte, dass unser Herr Jesus vom Vater über alles gesetzt ist. Wehe uns, wenn wir den Herrn Jesus nicht in seiner ganzen Vollmacht und Autorität anerkennen, welche ihm vom Vater im Himmel gegeben wurde. Darum gilt auch für uns heute noch diese Einladung. Kommet her zu mir alle. Ich persönlich bin davon überzeugt, man sollte es heute wirklich in die Straßen und Gassen hinauszurufen. Ich frage auch euch heute Morgen, seid ihr bereit dazu, einzuladen für Jesus Christus? Kommet her zu mir alle. Ja, man sollte es wirklich in die Straßen und Gassen hinausrufen. Ich meine sogar, man sollte es manchmal mit einem Megafon hinausblasen. Manchmal liegt mir es direkt auf dem Herzen. Komm zu Jesus. Und ich persönlich werde derzeit wirklich auch von Gott dazu getrieben. Ich werde wirklich dazu getrieben, rauszugehen, evangelisieren. Es geht nicht nur immer darum, dass wir uns hier im Kreis herumdrehen. Wir müssen rausgehen, wir müssen den Menschen das Evangelium bringen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir uns tagtäglich vor Gott schuldig. Natürlich wissen wir, dass es heute schwer ist, Menschen das Evangelium zu bringen. Wir haben auch schon viele Menschen das Evangelium gebracht. Wir haben es ihnen selbst gesagt. Wir haben auch Schriften schon massenweise rausgebracht, Traktate verteilt, Kalender verteilt und so weiter. Ich habe auch schon auf den Straßen draußen gepredigt, in der Fußgängerzone. Doch wir wissen, wie schwer es heute ist, wirklich Menschen zu erreichen. Dass sie die Einladung Jesu tatsächlich wahrnehmen, das ist das Problem, und dass sie darauf eingehen. Weil es so viele andere Einladungen in dieser Welt gibt, weil es so viele andere Stimmen gibt. Und vielleicht haben wir heute eine ähnliche oder sogar schlimmere Situation, als damals der Herr Jesus in Israel erlebt hat. Hier in Deutschland haben so viele Menschen eine Bibel. Überall kann man Bibeln bekommen. Menschen können das Wort Gottes hören, sie können es lesen. Es kommt im Radio, auch Fernsehsendungen sind da mit dem Wort Gottes. Aber die wenigsten reagieren. So viele reagieren nicht. Auch zu damaliger Zeit hatten die Menschen die Heilige Schrift, zur Zeit Jesu. Die religiösen Leute hatten ja die alttestamentlichen Schriften gelesen und erforscht. Doch was musste Jesus zu ihnen sagen? Johannes 5, Vers 39 und 40. Ihr erforscht die Schriften. Ihr blättert immer in diesen Schriften. Aber ihr meint darin, das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften, die von mir zeugen, sagt der Herr Jesus. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Schrift zeugt davon. Die Schrift spricht von Jesus. Aber die Menschen müssen reagieren. Sie müssen zu Jesus kommen. Bibellesen ist gut, sehr gut. Aber dadurch hat noch niemand das ewige Leben. Die Bibel führt uns zu Jesus Christus hin. Denn von wem zeugt die ganze Heilige Schrift? Was ist das Zentrum der ganzen Heiligen Schrift? Das könnt ihr allen Menschen weiter sagen. Es ist Jesus Christus allein. Und wie ist der Name von Jesus Christus? Sein Name ist unter anderem das Wort Gottes. Merken wir uns, wenn wir uns mit der Bibel befassen, dann befassen wir uns mit der Person Jesu. Und mit dieser Person gilt es eben, über die Schrift Kontakt aufzunehmen. Ich muss sein Wort lesen und ich muss eben darauf reagieren. Ich muss zu ihm kommen. Ich muss mit ihm eine persönliche Beziehung eingehen. Und der Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich möchte noch ganz kurz ein bisschen beim Evangelisieren bleiben. Heute wird ja auch oft vielfach gesagt, du musst eine Entscheidung für Jesus treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Das ist nicht ganz verkehrt. Aber ich frage euch, wo steht es in der Bibel? Du musst eine Entscheidung für Jesus treffen. Wo steht es? Ich habe es nirgends gefunden. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann stellen wir fest, dass eine Entscheidung für Jesus zu wenig ist. Um errettet zu werden, reicht es noch nicht, in Anführungszeichen, für Jesus zu sein. Oh, ich bin auch für Jesus, ja. Da gehen sogar in manchen Evangelisationen die Hände hoch. Ja, ich bin auch für Jesus. Wenn ich für Jesus bin, das heißt es quasi, ich bin fürs Christsein, ich bin pro Christ. Doch wisst ihr, nur pro Christ zu sein, das bewahrt uns immer noch nicht vor der Hölle. Pro Christ zu sein heißt nur nicht, dass ich von der Hölle entflohen bin. Es werden viele Menschen in der Hölle gefunden werden, davon bin ich tief überzeugt, welche einmal für Jesus gestimmt haben oder pro Christ waren. In der Hölle, da werden viele Menschen gefunden werden, die nie etwas gegen das Christsein oder gegen Jesus direkt hatten. Vielleicht in entfernster Weise, ja. Was aber war das Hauptproblem? Das große Problem lag darin, dass sie nie in Wahrheit zu ihm gekommen sind. Diese Menschen haben den Herrn Jesus nie wirklich in ihr Herz hineingelassen. Die Bibel sagt nämlich nicht nur, dass wir für Jesus eine Entscheidung treffen müssen, denn eine Entscheidung treffen, das kann ich auch für den nächsten Bürgermeister oder für die nächste Wahl, die ansteht, oder für den nächsten Bundeskanzler, wie auch immer. Da muss ich eine Entscheidung treffen, ja, aber für Jesus ist das was anderes. Da heißt es nicht, wenn ich an die Wahlurne gehe und mich für Jesus abstimme. Bei Jesus geht es um mehr, es geht um viel mehr. Gottes Wort spricht von Bekehrung. Das hat mit Sündenerkenntnis zu tun. Ich kann mich erst zu Gott bekehren, wenn ich erkenne, ich bin ein Sünder, ich bin hoffnungslos verloren. Ich muss Buße tun, um nicht in Gottes Gericht zu kommen. Und dazu muss ich umkehren von ganzem Herzen. Es hat mit Glauben an den Herrn Jesus zu tun. Es hat damit zu tun, ob ich ihm wirklich die Herrschaft meines Lebens geben will. Ob ich ihm die Herrschaft meines Lebens anbefehle und dass ich ihn in mein Herz einlade. Und mit sich selbst neues und ewiges Leben schenkt. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir haben es im Abendmahl in 1. Johannes 5, Vers 12 gelesen. Da reicht keine Entscheidung nur, pro Jesus zu sein. Ich muss ihn aufnehmen. Ich muss ihm Leib und Leben übergeben. Entweder du hast alles oder du hast gar nichts. Entweder du hast den Sohn oder du hast ihn nicht. Und wir wissen es ja, dass der Teufel darauf alles anlegt, die Menschen nur an der Nase herumzuführen. So, dass sie ja nicht wirklich zu Jesus kommen. Denn wir können uns das vorstellen, dass der Teufel den Sohn Gottes aufs Äußerste hasst. Er hasst auch heute Morgen unseren Gottesdienst. Was denkt ihr, warum auch Gottesdienst und Bibelstunden, warum Gemeinde immer so angefochten ist? Weil der Teufel dieses Werk Gottes hasst, weil er es darauf anlegt, uns auch davon abzuhalten, uns wegzubringen, wegzuziehen. Der Teufel hasst auch die Heilige Schrift, er hasst auch die Bibel. Aber wisst ihr, er hat so viele Kunstgriffe, dass er sogar die Menschen mit der Bibel noch letztendlich verführen kann. Wenn Menschen die Bibel lesen und sagen, ja, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, dann hat sie der Teufel verführt. Dann sind sie noch nie zu Jesus durchgedrungen. Das ist schlimm. Der Teufel lässt es auch heutzutage zu, dass noch viel mehr moderne und liberale Übertragungen auf den Markt kommen. So viele wässrige Übersetzungen, wie es nur geht. Dass Bibelkritik ausgeführt wird. Und dass auch das Erlösungswerk des Herrn Jesus geschmälert wird, wo es nur geht. Ja, da darf man nichts mehr von Sünde predigen. Man darf nichts mehr vom Kreuz und vom Blut Christi predigen. Oh, das könnte die Menschen verletzen. Der Teufel möchte nicht, dass die Menschen zum ewigen Leben hindurchdringen. Nein, er möchte nicht, dass die Menschen zum Sohn Gottes kommen. Denn was passiert denn, wenn ein Mensch, auch nur ein einziger Mensch, zum Sohn Gottes kommt? Ja, dann wird er der Herrschaft des Teufels entrissen. Der Mensch wird frei. Er ist kein Knecht mehr Satans und der Sünde. Denn der Herr Jesus hat durch seinen eigenen Tod am Kreuz den außer Wirksamkeit gesetzt, der des Todes Gewalt hat. Und wer ist das? Das ist der Teufel, Hebräer 2, Vers 14. Und Jesus ruft als der Sieger über die Sünde, er ruft als der Sieger über den Tod und er ruft auch als der Sieger über den Teufel auf. Kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Doch wie denkt der Mensch allgemein? Wie denkst auch du oder auch ich manches Mal? Ich kann das Leben schon so einigermaßen selber meistern. Ich kann auch viele Lasten selber tragen. Ja, ich bin schon stark genug, um diese Dinge zu bewerkstelligen. Merkt ihr was? Was gerade in diesen drei Aussagen drin gesteckt ist? Die drei Aussagen haben wir immer mit ich angefangen. Ich, ich, ich. Ich kann mein Leben selber meistern. Ich kann die Lasten des Lebens schon selbst tragen. Ich bin schon selbst stark genug. Welch ein Wahnsinn. Vielleicht sind auch wir als Kinder Gottes manches Mal dazu geneigt, so zu denken und so zu handeln. Doch was müssen manches Mal auch wir oder auch die Menschen draußen durchmachen, bis wir endlich erkennen, bis wir endlich vernünftig werden, bis wir geistlich denken, bis uns die Lasten des Lebens wirklich zu schwer werden, bis wir sehen, wir kommen nicht mehr weiter. Es gibt so viele Menschen, die drohen, in ihren Alltagsproblemen zu zerbrechen, auch Kinder Gottes. Und das Leben ist tatsächlich so erschwerlich und so mühsam geworden, ja wirklich mühselig. Es wird auch mühselig, wenn man meint, alles selber tragen zu müssen. Doch da ist einer da, der steht da und sagt, komm zu mir. Der Liederdichter sagt, es gibt jemand, der deine Lasten kennt. Da ist Jesus, der einlädt und ruft, kommet zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommet zu mir, die ihr das Leben selber meistern wollt. Kommet zu mir, so will ich euch erquicken. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. So will ich euch erquicken. Jesus ruft und wartet, bis da doch nicht jemand zu ihm kommt und sagt, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich bringe dir meinen ganzen Lebensballast. Ja, ich kapituliere vor dir. Vergib mir, dass ich das Leben selbst meistern wollte. Ich habe erkannt, dass ich dich wirklich brauche. Und nur wenn ich an dich meine Erschwernisse und Lasten abgebe, dann kann ich wirklich aufatmen und weiß mich gehalten und getragen. Diese Erkenntnisse muss man zuerst mal haben. Stimmt das? Können wir aufatmen? Können wir uns getragen wissen? Wenn wir zu dem Herrn Jesus kommen und ihm unsere Mühseligkeiten und Beladenheiten bringen? Ja, es stimmt. Es stimmt, man muss diese Erfahrung machen. Probiere es aus, am besten heute noch. Halte auch im Glauben daran fest. Denn der Herr Jesus will nicht, dass wir unter den Lasten des Lebens, dass wir unter den Problemen, dass wir unter den Bedrängnissen oder auch Zerrüttungen zerbrechen, die an uns herangetragen werden. Nein, denn seine Verheißung lautet wie? Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist seine Verheißung, wenn wir zu ihm kommen. So will ich euch erquicken. Das ist seine Verheißung. Jesus will nicht, dass die Menschen oder auch seine Kinder unter den Lasten und Bürden des Lebens zusammenbrechen. Nein. Er weiß, dass dieses Leben nicht immer ganz leicht ist. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und er weiß selbst, was auch unter Gotteskindern vorkommen kann. Wenn wir da nur an die Konflikte denken, die auch uns in letzter Zeit begleiten, das ist ja abnormal. Aber Gott weiß darum. Aber Gott kann nur sich einschalten, er kann uns nur erquicken, wenn wir ihn ranlassen an unsere Probleme. Wenn wir Gott an unser Leben und an unsere Probleme ranlassen, dann wird sich diese Verheißung erfüllen. Dann darf man es erfahren, was zum Beispiel auch David bezeugt. Was sagt er denn in Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Vers 3. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Glaubst du das? Das hat auch viel mit Glaube zu tun. Dieser Herr erquickt meine Seele. Und wisst ihr, das ist noch derselbe Herr, den David hatte, den auch wir heute haben. Das ist ein und derselbe Herr. Das ist derselbe Herr, der auch im Neuen Testament einlädt und verheißt, deine und meine Seele zu erquicken. Ist er denn tot geworden, unser Gott? Nein, er lebt, er wartet, bis wir kommen. Was heißt Erquickung? Erquickung heißt nach dem hebräischen Grundwort so viel wie neu beleben. Gott will dich neu beleben. Das heißt, an seiner Lebensquelle angeschlossen sein. Das heißt, den Lebensdurst zu stillen. Das heißt, eine Kraft und Lebensquelle, die nie erlischt. Wie sagte der Herr Jesus zu dieser Samariterin am Jakobsbrunnen, wo sich da kurz ausgeruht hat? Diese Samariterin war ja sehr interessiert und Jesus sagte zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Da ist Lebendigkeit, da ist Durstlöschung, da ist ein Quell vorhanden, wenn wirklich Jesus bei uns wirken darf. Jesus möchte dich laben, er möchte dich erquicken, vielleicht wartet er schon so lange darauf. Du brauchst nicht an den täglichen Sorgen, Problemen oder Belastungen zerbrechen, nein. Wenn das geschieht, dann läuft in deinem und meinem Glaubensleben etwas daneben. Seht ihr euch darüber bewusst? Dann läuft etwas daneben. Dann meinen wir wahrscheinlich immer noch, trotzdem, dass wir mit Jesus gehen und auch immer wieder zu ihm beten, dass wir das Leben immer noch selber in der Hand halten müssen, dass wir alles selber meistern müssen. Dann hat aber der Herr ein Problem mit uns. Frage, hast du es bereits erkannt oder gelernt, alle deine Belastungen und Probleme getrost an ihn abzugeben, wirklich getrost und sie bei ihm lassen? Vielleicht auch gerade in Bezug, wo es an zwischenmenschlichen Beziehungen hapert. Natürlich müssen wir uns auch um Frieden bemühen. Wir müssen uns bemühen, um auch Vergebung auszusprechen und aufeinander einzugehen. Aber ansonsten, lass es getrost beim Herrn. Ich persönlich kann es bezeugen. Als ich in der letzten Woche verschiedene Dinge ins Gebet gelegt habe, auch Dinge, wo ich mich an Beziehungen aufgerieben habe, da hat mich plötzlich wirklich ein unbeschreiblicher Friede überfallen. Kann ich so wirklich bestätigen. Das war keine Einbildung. Ich habe vorhin gedacht, ich komme nicht mehr zur Ruhe und auf einmal war Funkstille, es war Ruhe, es war Frieden. Ich habe es dem Herrn einfach alles gesagt, ich habe es ihm hingelegt, habe es ihm abgegeben. Friede war da. Gott lebt. Und liebe Geschwister, die Worte Jesu, das sind nicht irgendwelche Floskeln, mit denen ich euch heute jetzt hier konfrontieren oder in der Predigt trösten will. Nein, wir dürfen es erleben, dass Jesus lebt. Was Gott verheißt, das tut er auch. Merken wir uns das gut, denn in ihm ist das Ja und Amen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Bist du heute schon zu ihm gekommen? Hast du ihm über die Woche deine Beladenheit gebracht? Hast du dich an dem Heil gefreut, das er für dich vollbracht hat? Hast ihm einfach alles getrost abgegeben? Wir gehen noch einen Punkt weiter. Der Jesus sagt, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Das ist etwas Weiteres. Er bietet uns ein Joch an. Ein Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Nehmt auf euch mein Joch. Wir stellen uns das so vor auf die Schultern, dass wir da was gelegt bekommen. Was ist ein Joch? Ich denke, die meisten von uns wissen es, dass ein Joch früher den Zugtieren auf den Nacken gelegt worden ist. Gerade vielleicht auf der Feldarbeit, besonders beim Pflügen und so weiter. Durch ein Joch wurde das Tier an ein Arbeitsgerät gespannt, besonders auch an den Pflug. Somit konnten Zugtiere, allermeist Ochsen, gut eingespannt und bei der Feldarbeit eben entsprechend geführt und geleitet werden. Und der Jesus sagt zu uns, komm unter mein Joch. Das heißt auch so viel, wenn du unter meinem Joch bist, wenn ich dich jochen darf, dann lenke und leite ich dich auch entsprechend. Mancher denkt jetzt vielleicht, das ist ja kein besonders guter Tausch. Da soll ich zu ihm kommen, Er verspricht mir zwar Erquickung, aber andererseits legt er mir ein Joch auf. Ich möchte doch kein Zugtier sein oder kein Lastesel. Ja, vielleicht haben wir sogar durch ein Leben mit Jesus und der Bibel noch mehr zu tragen. Ja, das, ich meine es persönlich auch, es ist auch so. Wir haben mehr zu tragen und zu überstehen als die Weltmenschen dieser Welt. Weil wir das tun sollen inmitten dieser Welt, was Gott sagt. Aber was verspricht uns der Herr in seinem Wort? Er sagt hier in Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist sein Joch. Es ist ein Joch, das nicht auf unseren Schultern scheuert und sich wundreibt. So ein Joch gibt uns der Herr Jesus nicht. Ein sanftes Joch, wisst ihr, das drückt eigentlich gar nicht. Das ist so eine leichte Belastung, so ein leichtes Eingespanntsein. Wir können uns das als ein weiches und gepolstertes Joch sogar vorstellen. Und wenn wir manches Mal denken, wir können diese Last nicht tragen, so sagt der Herr doch, weißt du, meine Last, die ist leicht, die ich dir anbefehle. Meine Last ist nicht so schwer, dass du sie nicht tragen könntest. Wie kann er so etwas sagen, meine Last ist leicht, wenn wir manches Mal meinen, unter den Lasten zu zerbrechen? Letztendlich kann er das sagen, weil er unsere Lasten trägt. Psalm 68, Vers 20 hängt hinten an der Pinnwand. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Er will nicht, dass wir unsere Lasten selber tragen. Tag für Tag trägt er unsere Last. Hast du das bereits schon erkannt? Das ist wunderbar, wenn man das erkennen darf. Wenn man es nicht nur weiß, sondern wenn man es wirklich von Herzen erkannt hat. Ja, Herr, du trägst die Last, ich kann es wirklich getrost an dich abgeben. Der Herr trägt deine Lasten. Wenn wir das noch nicht erkannt haben, dann waren wir wahrscheinlich bisher noch nicht bereit, ihm wirklich zu vertrauen und ihm wirklich die Lasten abzugeben. Ja, ich sag's dem Herrn, aber weiß, ich trage lieber selber. Ich muss ja selber die Verantwortung nehmen. Nein, der Herr trägt. Oder denkt ihr, dass es der Wille des Herrn ist, dass wir alle noch letztendlich an einem Nervenzusammenbruch zugrunde gehen? Will das Gott? Und dass wir am Ende noch zum Psychiater rennen müssen? Oder dass wir uns tagtäglich nur herumquälen und über so vieles uns Sorgen machen? Oder uns über so vieles ärgern, was uns so im Alltag begegnet oder sogar hier in der Gemeinde? Nein! Gib es getrost deinem Herrn ab. Er wird tun, was er verspricht. Nimm sein Joch an. Nimm sein Joch auf dich. Lass ihn die Lasten tragen. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass ich schon es von verschiedenen Leuten gehört habe, die neu zum Glauben gekommen sind, die gesagt haben, seit ich zum Glauben gekommen bin, da ist alles so anders. Das ist wirklich so leicht geworden alles. Es ist ein ganz anderes Lebensverhältnis. Oh ja, und das ist vielleicht das beste Zeugnis von Neugläubigen, dass der Herr Jesus Lasten abnimmt. Aber wenn er Lasten abnimmt, dann sei auch bereit, die Lasten bei ihm zu lassen. Holt sie nicht ständig zurück. Nicht umsonst sagt uns Petrus, alle eure Sorgen werft auf ihn. Wirf's hin. Denn er sorgt für euch. Das muss ich aber auch glauben. Wisst ihr, das bringt nichts, wenn ich es ihm nur sage und es nicht glaube. Dann kann ich es bleiben lassen. Ich muss es glauben. Ich sag's dem Herrn und er wird für mich sorgen und er sieht meinen Glauben. Vielleicht sagt manche, ja, aber. Dann muss man sagen, nichts aber. Bring sie ihm und lass sie dort. Amen. Jesus hat sich für dich und für mich zum Lastenträger gemacht. Und das hat er bereits getan, wann? Zum ersten Mal. Als er für dich und für mich ans Kreuz genagelt wurde. Da hat er sich für dich und für mich zum Lastenträger gemacht. Dort ans Kreuz hat er an seinem Leib alle unsere Schulden und Sünden, unsere Übertretungen hinaufgetragen. Deine und meine ganze Last, unser ganzer Sündenballast. Durch sein Blut wurde deine und meine Schuld und Sünde am Kreuz gesühnt. Er hat sie schon hinaufgetragen, als wir ihn noch gar nicht gekannt haben. Er hat unsere Schuld und Sünde ausgelöscht, ein für alle Mal. Er, der Herr, hat dein Sündenpaket für dich getragen und ausgetilgt. Wie viel mehr möchte er heute dein Leben lenken? Wie viel mehr möchte er heute auch deine Lasten tragen? Er ist ja dein Herr und Heiland. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Was können wir von dem Herrn Jesus lernen? Jochaufnahme von ihm lernen. Wir können lernen, dass er selbst sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, da hat es mich fast überschlagen. Ich konnte es gar nicht fassen. Wie? Der lebendige Gott, Jesus, der über alles Herr ist, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er beugt sich quasi unter die ganze Sündenmacht der Menschen und trägt diese dann ans Kreuz hinauf. Sanftmut. Diese Eigenschaft, die haben wir erst erforscht in unserer Bibelstunde. Der Herr Jesus sagt selbst in Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Worin zeigt sich Sanftmut? Sanftmut zeigt sich in Milde. Es ist das Gegenteil von Rauheit oder Hartheit. Sanftmut ist Offenheit auch zum Lernen. Sanftmut beinhaltet die Fähigkeit, Beleidigungen und Erniedrigungen zu ertragen. Sanftmut ist frei von Bitterkeit und von Zorn. Sanftmut beherrscht zugleich unsere ungebändigte Natur. Wenn wir sanftmütig sind, dann können wir ohne Bitterkeit ermahnen. Warum muss Bitterkeit dabei sein? Muss ich mir auch oft selber sagen oder mich zum Kreuz hin bewegen lassen. Dann können wir auch frei von Vorurteilen diskutieren. Was muss ich da immer mich sehen und meinen Nachteil? Bringt mich doch nicht weiter, ich bin doch am Kreuz gestorben. Wenn wir sanftmütig sind, dann können wir die Wahrheit auch ertragen, ohne uns zu empören. Warum brauche ich mich ständig empören? Das ist völlig unnötig. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Oh, wie viel können wir von ihm lernen? Sanftmut und Demut sind sehr eng miteinander verwandt. Demut kommt aus der Gesinnung eigentlich des Dienenden. Man findet darin auch die Wortzusammensetzung Mut zum Dienen, Demut, Mut zum Dienen, sich unterordnen, sich einordnen, sich etwas sagen lassen. Haben wir Mut zum Dienen? Haben wir Mut, uns unterzuordnen? Haben wir Mut, den unteren Weg in der Gesinnung Jesu zu gehen? Wie schnell erheben wir uns? Von Jesus können wir es lernen, was es heißt, sanftmütig und demütig zu sein. Von ihm können wir es lernen, was es heißt, sich zu beugen und jetzt auch sich unter sein Joch zu beugen, seine Sanftmut und seine Demut anzunehmen. Jetzt noch zum Schluss, ich bin gleich bald fertig, noch einen ganz kurzen letzten Punkt. Was ist das Ziel Jesu für dich und für mich? Hat er auch ein Ziel in diesem Text? Was ist das Ziel seines Programmes? Sein Programm oder seine Zielsetzung ist etwas Wunderbares. Ruhe für die Seele. Punkt 4. Ruhe für die Seele. Vers 29 sagt er das. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Überlegen wir es uns genau. Wenn wir das tun, was der Herr Jesus sagt, wenn wir auf ihn hören, wenn wir seine Einladung annehmen, wenn wir unter sein Joch kommen, wenn wir von ihm lernen, dann steht Ruhe auf dem Programm. Dann wirst du und ich durch ihn zur Ruhe kommen. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele, das sagt der Herr Jesus. Dann brauchst du dich nicht mehr selbst darstellen. Du brauchst deine Seele nicht ständig an irgendwelchen Dingen aufreiben. Du brauchst dich nicht an allen möglichen Ereignissen wundreiben. Du brauchst dich auch nicht mehr behaupten, vielleicht so wie es früher war. Nein, beuge dich einfach unter die Herrschaft Jesu. Lass dich von ihm leiten, lass dich von ihm lenken. Bring zu ihm alle deine Erschwernisse. Vertraue ihm einfach. Bring ihm das Vertrauen, das wird ihn ehren. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Es wäre schön, wenn jeder von uns täglich in diese Ruhe eingehen darf. Er, der Herr Jesus, gibt uns diese Zusage. Auch wenn vielleicht draußen manchmal die Stürme des Lebens toben mögen, wenn alle Unruhe um uns herum ist, dann gilt es, nah bei Jesus zu bleiben. Wir müssen durch mancherlei Lebenssituationen hindurch, aber er ist da. Er lebt. Das durfte ich auch letzte Woche erfahren, als ich in die Heimat gefahren bin. Sonntagmorgen, ich habe mir nicht allzu viel Zeit eingeräumt. Ich hätte normalerweise halbe bis dreiviertel Stunde Zeit übrig gehabt auf der Fahrt. Und dann kommt der Stau, Autobahn ist verstopft, beide Richtungen. Die Autobahn ist gesperrt dann am Ende, man muss Umleitung fahren, dann verfährt man sich noch. Und dann ist man gerade aus dem Stau heraus, schaut man auf die Uhr, jetzt geht der Gottesdienst los, wo ich dann predigen sollte. Du bist nur eine Stunde entfernt. Und da soll man nicht unruhig werden. Aber wisst ihr, das war für mich auch eine Prüfung im Herrn. Wem vertraue ich eigentlich wirklich? Vertraue ich nur mir und meiner Kraft, wie ich die Dinge zustande bringe, oder vertraue ich wirklich dem Herrn? Und wo ich gelernt habe, ihm die Dinge abzugeben, da war ich innerlich ganz ruhig. Ich habe versucht halt, möglichst gut hinzukommen und habe gesagt, Herr, wenn du es möchtest, dann werde ich noch predigen. Wenn nicht, dann wirst du jemand anders finden, dann wird es auch recht sein. Es kommt doch gar nicht immer auf uns an. Auch Prediger sind ersetzbar, ja. Und der Herr hat mir eine wunderbare Ruhe gegeben. Ich bin direkt ausgeruht an den Gottesdienst gekommen. Das Lied wurde ausgesungen, ich habe es in der Bibelstunde schon gesagt. Und ich war gleich mit Predigen dran. Und die Predigt hat zum Vorspann ganz genau gepasst. So arbeitet der Herr. Du wirst Ruhe finden, auch in den Stürmen des Lebens. Auch wir denken, jetzt entgleist alles. Der Herr steht drüber. Gib es einfach ihm ab. Vertraue ihm. Kommet her zu mir alle. Das sagt er täglich. Nimm diese Einladung täglich an. Diese große Einladung. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du der Herr bist über alles. Danke, Herr Jesus, dass du wirklich lebst. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir, wenn wir das tun, was dein Wort sagt, werden wir deine Wunder schauen. Du wirst uns das wahre Leben geben. Du gibst uns Frieden mitten im Ungestüm. Du gibst uns Ruhe für unsere Seelen. Wenn wir nur, Herr, dich ans Werk lassen, wenn wir nur dir alles anvertrauen und es wirklich auch bei dir lassen. Du willst, dass wir heil durch die Tage kommen, auch wenn Stürme toben in unserem Leben. Und gerade da willst du dich als der Herrliche erweisen. Und wir möchten auch dir vertrauen, dass du auch hier die Stürme in der Gemeinde widerlegst, dass du auch hier dein Werk tust, auch wo Aufrieb da ist, wo auch mit Feindseligkeiten umgegangen wird, wo vielleicht auch vieles missverstanden wird, wo man aneinander vorbeigeht. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der auch das alles zu sich getragen wissen möchte und auf den wir auch dies alles werfen dürfen. Und wir danken dir, dass du auch heute noch hier geistliche Erbauung geben möchtest, auch vielen deiner Kinder und noch viele Menschen erretten möchtest. Wir möchten es ganz besonders an diesem Tag glauben und es auch dafür beten, bitten und flehen, dass noch viele Menschen deinen Ruf hören und dass wir bereit werden, wirklich von Herzen bereit, Menschen zu dir zu rufen, damit Herr Menschen zu dir finden und du in Ewigkeit verherrlicht wirst in Gemeinschaft mit ihnen und jetzt schon hier auf Erden. Mach uns wieder neuen Mut, gib uns neue Kraft, Stärke uns, Herr, da wo Schwächen da sind, wo Mängel da sind. Hilf uns, Herr, in allen Situationen uns von dir durchgetragen zu wissen und dass wir deine Erquickungen täglich erleben dürfen und auch wieder Ruhe haben dürfen für unsere Seelen und das, bis wir dich schauen dürfen. Wir preisen dich. Amen.